Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl.
Und heute stehen wir wieder gemeinsam im Berliner Studio von Handelsblatt und Wirtschaftswoche. Christian, ich hoffe, du bist auf dem Hinweg nicht ausgerutscht. Die Fußwege und Straßen sind in Berlin ja doch recht glatt. Aber man muss erstmal festhalten, es läuft hier besser in Berlin als in München oder am Münchner Flughafen. Das haben wir auch lange nicht erlebt.
Ja, wir haben einfach ein bisschen weniger Schnee. Aber es ist ja generell die Zeit, wo Medien wieder die Winteraktien rausholen und das ist in Deutschland natürlich K&S, früher Kali und Salz und ja, die verkaufen auch Streusalz. Allerdings hatten wir schon mal drüber gesprochen im letzten Jahr. Deren Hauptgeschäft sind Düngemittel und da sind die Preise nach dem steilen Anstieg 2021, 2022 jetzt wieder kräftig zurückgekommen. Genauso wie der Preis der K&S-Aktie, die im Jahresverlauf 32% verloren hat. Tja, und jetzt bei 14 Euro wieder auf dem Niveau vom Herbst 2021 angekommen ist. Und wenn man auf den Winter spekulieren will, dann kann man sich vielleicht mit Energieträgern beschäftigen. Aber die Winteraktie K&S, die braucht kein Mensch.
Wir wollen ja sowieso nicht so viel spekulieren und wir blicken nicht nur auf die eisigen Temperaturen draußen, sondern auf die anderen Temperaturen und zwar jene bis 2050. Wir machen einen kleinen Zwischenstand für Anleger zur Weltklimakonferenz in Dubai.
Außerdem müssen wir noch auf das Allzeithoch des MSCI World schauen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, du hast gar kein Champagner mitgebracht. Warum?
Ach, du weißt ja, wie ich zu Allzeithochs stehe, aber dazu später mehr. Außerdem, Champagnerlaune haben wir ja nicht. Wir sind ein bisschen gedämpft. Charlie Munger ist verstorben und wir wollen ihn doch noch mit ein, zwei Gedanken ehren. Fast hätte er die 100 geschafft, die Henry Kissinger ja schon erreicht hatte. Auch er ist verstorben.
Und du hast zwar keinen Shampoos mitgebracht, aber einen schönen Leckerbissen und zwar einen der unbekanntesten Dividendenaristokraten der Welt.
Tja, genau. RPM International. Schon mal gehört?
Nein, ich musste bei Wikipedia nachschauen. Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Beschichtungswerkstoffe, Dichtstoffe und andere Bauchemikalien.
Also alles, was total sexy ist.
Ne? Super. 1947 gegründet aus Medina, Ohio. 7,3 Milliarden Dollar Umsatz. Ich bin gespannt. Auf der Homepage steht übrigens auch, Shares of the companies, common stock are traded in the New York Stock Exchange under the symbol RPM and are owned by 203,000 institutional and individual investors. Und ich schätze mal, du bist einer davon.
Nein, ich muss dich enttäuschen. Auch ich habe nicht jeden einzelnen Dividendenaristokraten im Depot, aber das kann sich ja ändern, denn das Schöne daran, dass ich hier jede Woche mit dir sprechen darf und Programm machen darf, ist ja, weil wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht immer nur Microsoft, LVMH, McDonald's, Nestlé und Novo Nordisk präsentieren können, bin ich ja quasi gezwungen, auch mal links und rechts zu schauen. Und manchmal entdeckt man ja was und durch einen Artikel im Barron's kam mir eben genau diese RPM International wieder vor die Finger.
Das Ganze sehen.
Tja, vor 8 Jahren brachte die COP21 in Paris den Durchbruch. 190 Länder bekannten sich zu dem Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Ziel ist völkerrechtlich verbindlich und dennoch gibt es 8 Jahre später Ernüchterung und Zweifel, ob und wie es wirklich vorangeht. Es gibt auch Fortschritte. All das will man jetzt in Dubai sich mal wieder anschauen. Da ist jetzt die COP28, ja, das steht für United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties. Und die COP28 ist also die UN-Klimakonferenz 2023. So viel zu den
ganz
Zahlen.
Ganz komisch ein bisschen, ne? Ich hab mit den Zahlen kann ich aber auch nicht umkommen.
Ist nicht ganz einfach, ja.
Auch die Verhandlungsergebnisse sind nicht ganz einfach. Es geht natürlich wie immer um den Umbau des weltweiten Energiesystems und darum die Frage, gelingt es uns schneller, aus Kohle, Öl und Gas herauszukommen, also hofft. Das ist so eines der großen Themen und natürlich Investitionen in erneuerbare Energien und, das wurde schon geklärt, diesen Loss and Damages Fund für den globalen Süden, also dass sie einen Ausgleich bekommen für die Weltklimaschäden. Das wurde schon vor vielen Jahren versprochen, aber dieser Topf wurde nicht gefüllt. Jetzt gab es einige Zusage im Vorfeld, ne?
Muss man dafür, um solche Themen zu diskutieren, diesen riesigen Zirkus mitten in der Wüste veranstalten? Müssen da so viele Jets und Private Jets, Learjets weltweit nach Dubai fliegen? Ich meine, das ist ja nun auch eine Prozession der CO2-Emittenten dort.
Welches Wortspiel erwartest du jetzt von mir? Die Wüste lebt, die Wüste bebt oder die Wüste klebt?
Ja, na, die Wüste klebt ja noch nicht, weil also da die letzte Generation ist, glaube ich, nicht da.
Nein, also natürlich werden jetzt in dieser Tage auch wieder viele hier grummeln in unserem Land über diesen Klimazirkus. 70.000 oder 80.000 Menschen fliegen um die Welt, um wochenlang bei winterlichen 26 Grad darüber zu diskutieren, über die Folgen der Erderwärmung oder auch zu orakeln. Ich muss sagen, an diesem Groll ist immer was dran. Auf der anderen Seite, viele sagen ja auch, das ist nur noch so eine Climate Expo, also dass da sozusagen alle sich präsentieren können. Aber man muss sagen, per Teams oder Zoom wird man das Problem auch nicht lösen können. Ich fand sogar, dass Dubai, das war ja sehr umstritten, es da zu machen, sogar ganz hilfreich ist, weil es den Kern des Dilemmas nochmal freigelegt hat. Es geht bis 2050 um die Frage, wie schnell und wie smooth die Menschheit von fossilen Brennstoffen loskommt, die sie ja seit Jahrzehnten für die Wohlstandsmehrung verfeuert. Und bei dieser Frage gibt es, glaube ich, sehr viele naive Visionen und sehr realistische Projektionen. Das heißt aber nicht, dass sich gar nichts bewegt.
Ja, dafür ist natürlich sehr viel nötig, vor allem Geld. Und da ist ja momentan, insbesondere in Deutschland, die große Klemme. Das heißt, Habeck konnte jetzt gar nicht nach Dubai fliegen, weil er sich...
Müssen sparen, ja.
Ja, erstens müssen wir sparen, zweitens muss er zu Hause die grüne Fahne hochhalten bei den Verhandlungen.
Wichtiger ist, dass wir diesen Haushalt aufstellen, damit wir Sicherheit haben für die Industrie, dass sie sich umbauen kann.
Ja, aber...
Das ist wahrscheinlich eine kluge Entscheidung.
Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Initiativen, die geplant waren. Immerhin einen kleinen Erfolg kann der Bundeskanzler in Dubai vorab schon mal verkünden. Er wollte ja diesen Klimaclub mit über 30 Staaten haben und da soll dieser Club eben vorangehen bei den Standards zur CO2-Bepreisung. Ja, das kann er vorlegen, aber es fehlen natürlich beispielsweise die Chinesen.
Man muss auch, die Chinesen fehlen, ohne die Chinesen gehen nichts. Man muss auch sagen, Deutschland fährt ja so ein bisschen blank und blamiert hin. Also wir sind ja so der eingebildete Vorreiter weltweit und gerade erst hat dieses Urteil aus Karlsruhe der Ampel das staatliche Scheckbuch für die eigenen Klimapläne zerrissen und quasi als Reiselektüre hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ja noch ein Urteil hinterhergeschickt, dass sie gegen das Klimaschutzgesetz verstößt und sie verlangt nun ein Sofortprogramm. Ich finde es ja so bezeichnend, dass in Deutschland jetzt immer öfter die Gerichte diesen Fortschritt herbeiurteilen wollen, den wir nicht erreichen. Aber vielleicht ausnahmsweise von mir mal so drei Punkte zu dieser ganzen Klimakonferenz. Der erste Punkt ist so ein bisschen ernüchternd, aber er ist auch, glaube ich, man muss das realistisch sehen. Die Weltwirtschaft wird Öl und fossile Brennstoffe noch länger brauchen, als viele denken und hoffen.
Da bin ich wieder bei diesem schönen Satz, den ich so gerne von dir zitiere. Die Welt ist nicht so gut, wie wir sie gerne hätten. Und dass wir Öl noch lange brauchen, haben wir ja mehrfach auch besprochen. Und da ist halt auch ein Thema für uns als Investoren.
Dann. Ist auch besser, also länger auch, als es für das Wohlergehen unseres Planeten, glaube ich, ratsam wäre. Aber die Weltwirtschaft ist auch kein Auto, bei dem man eben mal das Steuer herumreißen kann. Und für den Ausbau von Wind und Solar, für Ladesäulen und Schienen, für diese ganze Errichtung der neuen Infrastruktur benötigen wir auch fossile Energien.
So. Und wir brauchen viel Geld.
Genau.
Und dieses Geld, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, kann ja das Geld sein, was ja jetzt mit fossilen Energien verdient wird, erwirtschaftet wird. Und einige der großen Ölkonzerne haben ja nach wie vor Milliardenbudgets für die grüne Transformation.
Genau.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Also der Ölbedarf wird vermutlich bis 2030 recht konstant bei 100 Millionen Barrel pro Tag liegen. Das hat die Internationale Energieagentur prophezeit. Aber, und das ist die gute Nachricht, die Dynamik des Übergangs zur sauberen Energie, das hat die IEA in ihrem letzten World Energy Outlook auch festgehalten, sei jetzt nun ausreichend stark. Also das heißt, der Anteil der Fossilen wird das erste Mal sinken. Also man hat da schon so einen Peak bis 2030. Und das ist so der zweite Punkt, der Hoffnung macht. Man hat ja derzeit sehr viele negative Schlagzeilen über Windparks, die kollabieren, wo die Finanzierung zusammenbricht, über diesen perfekten Sturm der Branche. Aber wenn man mal wirklich sozusagen auf die Statistik insgesamt anschaut, hat die IEA gesagt, man hat schon ein Momentum erzeugt, 40% mehr Investitionen in saubere Energie seit 2000 im Vergleich zu 2020. Es gäbe viele eindrucksvolle Beispiele für einen sich beschleunigenden Wandel. Und nochmal so zwei Zahlen. Im Jahr 2020 war eines von 25 verkauften Autos ein Elektroauto, 23 bereits eines von 5, klar hoch subventioniert, aber da ändert sich was. Und in diesem Jahr werden 500 Gigawatt an erneuerbarer Erzeugungskapazität hinzukommen. Auch das ist ein Rekord.
Dazu gab es letzte Woche im Wall Street Journal interessante Grafik, auch basierend auf Daten der Internationalen Energieagentur. Nämlich die haben mal die Prognosen für den Ausbau von Solarenergie, von Windenergie und von Elektroautos aus den letzten 20 Jahren genommen. Und da sehen wir, die Ist-Zahlen liegen über allen Szenarien, die früher Best Case waren. Das heißt, global, ganz wichtig,
genau, ist, ich
das,
glaube so,
global ist das Tempo da. Also wir Deutschen müssen auch gar nicht immer den großen Finger rausholen.
Nein,
weil wir so fortschrittlich sind, das sind wir gar nicht.
Nein, wir sind überhaupt nicht fortschrittlich. Und so als normaler deutscher Heizungsgesetzgeplagter und Getriebener würde ich immer sagen, guck auf die großen Zahlen. China wird seine Pläne für den Ausbau Erneuerbarer 4 Jahre früher als geplant erreichen. Die packen so viel Solar Energie pro Jahr hinzu, wie hier insgesamt installiert ist. Und das ist, glaube ich, so der dritte Punkt. Die Jahre bis 2030 bleiben ein Schlüsseljahrzehnt, in dem die Menschheit vor allem ihre Kapazitäten ausweiten muss. Sie muss hochfahren, ausbauen und skalieren. Das heißt, wir brauchen so keinen Zaubertrank oder keinen Daniel-Düsentrieb. Wir brauchen auch keine neuen Gerichtsurteile, die so komplexe wirtschaftliche Entscheidungen irgendwie in juristische Deadlines zimmern wollen. Wir brauchen einfach, wir brauchen die Fähigkeit, das auszubauen. Da ist Deutschland nicht so gut drin. Nochmal eine Zahl für dich. Die Welt oder die Menschheit installiert derzeit 1,5 Millionen Wärmepumpen pro Monat. Und bis 2030 müssen wir in der Lage sein, 5 Millionen pro Monat zu installieren. Das heißt, bis dahin so das Dreifache müssen wir in der Lage sein zu installieren. Das, man denkt mal so, das schaffen wir nicht. Aber
global ist das möglich.
Global ist
das möglich. Ich habe auch an diesen ganzen globalen Zielen nicht so den Zweifel. Aber ich habe Zweifel an dem, was die Bundesregierung zum Beispiel zum Windausbau sagt. Da ist ja 2023 auch schon wieder viel versandet. Und jetzt soll es ab 2024 dann so richtig losgehen. Da ist die Frage, kann die Bundesregierung, selbst wenn sie will, genügend tun oder versagt nicht auch viel auf Länder- und kommunaler Ebene?
Ja, und da geht es auch um die großen Hebel. Nochmal ganz spannende Studie von Roland Berger, würde ich auch nochmal gerne zitieren. Die haben nochmal gesagt, man müsste irgendwie rund 24 Gigatonnen CO2 einsparen bis 2050. Hintergrund, die Welt stößt so 40 Gigatonnen pro Jahr ungefähr aus. Ein Drittel davon, 8 Gigatonnen, würden gerade mal von 1000 Industrieanlagen und Kraftwerken ausgestoßen. Das haben die einfach mal so berechnet. Und brächte man nur 409 Unternehmen, die dahinter stehen, auf einen grünen Weg. Also würde man die mal alle irgendwie, nicht 70.000 Menschen, sondern diese 400 Leute und Stakeholder und Shareholder in einen Raum bringen, würde sagen, okay, wie können wir, wie haben wir die großen Hebel, das zu machen? Wäre es wahrscheinlich, und ich glaube, diese Skalierung und großer Hebel, das sind die Stichworte, die wir brauchen. Aber wir wollen jetzt nochmal alles.
Die 409 müssten wir uns eigentlich mal angucken. Sind wahrscheinlich nicht alle Börsen notiert, aber man könnte da so einen Klimasünder und damit auch Klimahebelindex natürlich machen.
Aber da gehören natürlich Zementhersteller dazu, Stahlhersteller, große Ölproduzenten. Also ein paar, glaube ich, haben wir hier schon besprochen. Aber wir werden uns die Liste mal angucken. Du hast dir aber mal andere Daten angeguckt, weil natürlich ist die Frage, was mache ich als Anleger, wenn ich vielleicht jetzt auch nochmal auf Dubai schaue, auf diese ganzen Zahlen, auf diese Gamechanger, wie kann ich profitieren? Weil da gibt es ja so ein paar Fragezeichen. Und du hast jetzt mal so ein paar Namen rausgesucht. Weil,
eine ganze Menge natürlich. Also ich meine, dieses Thema Klima ist ja in doppelter Hinsicht wenig erbaulich. Wir haben zum einen diese Themenfonds. Ja, wir haben ja verschiedentlich auch über den iShares Clean Energy ETF gesprochen. Übrigens nach wie vor einer der 10 beliebtesten Sparplanindizes in Deutschland. Das heißt, dass dieses Thema saubere Energien durchaus zieht. Ja, nicht von ungefähr sind da immer noch 3,4 Milliarden Euro Assets under Management drin, obwohl die Performance eben gruselig ist. Seit dem Hoch Anfang 2021 mehr als die Hälfte verloren, allein in den letzten 12 Monaten. hatten 35% Minus. Und das Problem ist, dass es eigentlich zu gut gelaufen ist. Du hast es ja beschrieben, der Ausbau der Erneuerbaren, der läuft richtig gut. Warum? Zum Beispiel, weil die Preise für Solarmodule ins Bodenlose gefallen sind. Solarenergie wird immer billiger. Das ist toll für diejenigen, die es betreiben, aber das bringt natürlich die Margen der Komponentenhersteller immens unter Druck. Und das sieht man dann natürlich in den zuvor auch kräftig gehypten Kursen. Und dann haben wir das Problem bei den Betreibern, wie beispielsweise hier Encavis oder 7C Solarparken. Da sind die gestiegenen Zinsen ein Argument, dass viele dort erstmal nicht investieren wollen. Wobei ja gerade die fallenden Modulpreise die höheren Kapitalkosten kompensieren. Bleibt für mich sehr, sehr spannend.
Paradoxer Boom. Alles soll ausgebaut werden, aber die Betreiber verdienen kein Geld.
Ja, man braucht da einen sehr, sehr langen Atem. Wirklich. Und es machen ja viele mit dem Sparplan. Und diejenigen, die sich einmal dafür entschieden haben, die sollten bitte auch dann dabei bleiben. Nur, das kann ein Thema sein, was wirklich dann vielleicht erst 2030 aufgeht. Aber wie mein lieber Freund Uwe Jenner, der Börsenhändler von Twitter, immer so schön sagt, am Ende kackt die Ente. Das heißt, am Ende muss es dann irgendwann raufgehen. Und da muss man den Sparplan für durchhalten.
Ich bin jetzt immer so ein bisschen überfordert. Also da stehen ja 1000 Kürzel E immer hinter diesen MSCI World ETF-Sparplänen und dann steht da ab und zu ein ESG oder ich bekomme eine Nachricht als Sparer, dass mein Dings umbenannt wurde. Da ist jetzt plötzlich ESG drin und da bin ich immer überfordert und du hast jetzt mal nicht drei Punkte, sondern dir 5 Produkte angeschaut. Ja, kläre uns auf.
Ja, das ist dann bei denen, die sagen, okay, ich möchte da irgendwie so marktbreit investieren und da gibt's halt wirklich sehr, sehr viele und das Problem sind halt diese bisweilen auch sehr wolkigen Definitionen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und zu diesen 5 Beispielen, alle mal auf Basis MSCI World, der hat ja in seiner normalen Version 1511 Aktien und die erste Stufe ist dann so der sogenannte ESG Screened Index. Da sind noch 1389 Aktien drin.
Also so 92%.
Genau, also das heißt ungefähr. So 8% fliegen raus und das ist dann so der Konsens dessen, wo man sagt, naja, das ist so Bebe, ne? Also natürlich Waffen, Tabak, Palmöl, Öl und Gas, Thermalkohle, Öl, Sand, aber man hat dann, ne, das kommt dann auch noch im Leitfaden dazu, eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität um mindestens 30% im Vergleich zum Mutterindex. Ja, ist also schon auch wieder nicht sonderlich transparent, aber ich habe noch einen großen Teil die Werte, die sowieso schon drin sind. Dann gibt's den ESG Enhanced Index.
Enhanced finde ich auch so ein geiles Wort immer.
Ja, das ist jetzt nicht nur screened, sondern enhanced. Da sind jetzt zusätzliche Filterstufen.
Ich
nehme
den nächsten Enhanced Podcast auch nochmal an, so eine Extra-Version.
Ja, es wird dadurch eben auch nicht besser, das Enhanced, weil du entwertest wieder das Basisprodukt. Und hier haben wir es dann schon, dass es nicht packbar ist. Was ist jetzt hier wirklich dieses Enhancement gegenüber dem anderen Index? Auch da geht es darum, EU-Klimawandel-Benchmarks zu treffen. Alles sehr wolkig. Am Ende sind es 1383 Aktien, aber es sind andere. Also wenn ich einfach sagen will, okay, ich will die größten Sünder eliminieren, bin ich mit dem ESG-Screen schon ganz gut. Dann wirklich spannend wird es beim Thema SRI, also Socially Responsible Investing. Da sind plötzlich nur noch 414 Aktien drin. Das heißt, die Grundgesamtheit einfach mal geviertelt. Und da hat man natürlich dann noch ganz andere Top-Werte. Beispielsweise ist dann jetzt hier eine Tesla mit 4,5% plötzlich drin. Die ist im MSCI World nur mit 1,2. Eine Microsoft ist drin mit 4,5, wie im MSCI World. Eine Apple fehlt hier. Dagegen gibt es dann wieder einen anderen Index, MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark. Der spielt also an auf die Klimaziele von Paris. Da ist Apple wieder drin, zusammen mit Microsoft.
Das ist doch komisch irgendwie, oder?
Bei 5%.
Verstehst du das?
Nein, ich verstehe es nicht. Und ich werde das auch nochmal posten bei Twitter, einfach die Indexbeschreibungen, die aus den Factsheets von MSCI kommen. Daran kannst du die Kriterien einfach nicht nachvollziehen. Das heißt, du musst, wenn du es wirklich herausfinden willst, tief in die Leitfäden reingehen, kommst aber am Ende dann auch wieder zu dem MSCI ESG Nachhaltigkeits-Klima-CO2-Rating und das ist ja auch nicht voll granular. Das heißt, anders als bei den ganzen normalen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes oder bei Indizes mit ein paar Ausschlusskriterien, kein Tabak, keine Kohle, keine Waffen, weißt du hier nicht, warum diese Dinger so aussehen. Ja, und du lässt dich dann vielleicht als Anleger blenden von Paris allein.
Man denkt, man rettet die Welt, aber...
Genau, aber und am Ende holst du dir Klumpen rein. Noch ein letzter, ja, MSCI World Carbon SRI Leaders Index. Da sind dann 680 Aktien drin. Da habe ich dann plötzlich 10% Microsoft, 6% Alphabet, 4,5% Nvidia. Da fehlt eine Apple wieder.
Und das aber es ist komisch, die Slow Carbon kann natürlich sein, dass viele Tech-Unternehmen, also die also natürlich, virtuell sind, ihre natürlich. Daten, die sind ja auch oft Vorreiter.
Das beruhigt, aber ich will doch dann nicht plötzlich, denn ist die Frage, 10% in einer Microsoft, will ich das? Das heißt also, man muss sich sehr, sehr genau damit beschäftigen, was ist in dem Index drin, warum es reinkommt, das werde ich in den allermeisten Fällen als Privatanleger nicht nachvollziehen können. Ich hoffe, die Institutionellen, die diese Produkte ja aus regulatorischen Gründen bisweilen kaufen müssen, die Kundenberater, die das ja im Vertrieb anbieten müssen durch EU-Regulierung, die verstehen das alle so. Nur mit dem eigentlichen Thema ETF, einfach, transparent, fair, hat diese Geschichte nichts zu tun und schon gar nicht dann, wenn ich irgendeinen ETF habe und der wird dann im Nachhinein nachhaltig gemacht, weil irgendwas Grünes, irgendwas Klimaschonendes draufkommt als Filter und plötzlich habe ich eine ganz andere Sektorstruktur, plötzlich habe ich viel weniger Werte, ich habe also Klumpenrisiko und da muss ich sagen, ich bin ein mündiger Anleger und wenn ich etwas Nachhaltiges haben will, kann ich mir das selber kaufen, aber ich möchte nicht zwangsbeglückt werden.
Das liegt im Trend.
Wir bleiben nochmal gleich bei dem Thema MSCI World, wo wir schon mal dabei sind, auf diesem Index ein bisschen rumzuhacken. Nein, aber mit guten Nachrichten. Ja, es gab ein Allzeithoch beim für deutsche ETF-Sparer so wichtigen Aktienindex, der MSCI World Euro Net Total Return, also das etablierte Weltportfolio in Euro inklusive reinvestierter Netto-Dividenden abbildet. Ja, der hat am vergangenen Freitag bei 447,801 Punkten geschlossen. Ja, neues Allzeithoch. Und Christian, ich habe es am Anfang gemacht, warum kein Champagner? Deine Fans werden es erraten.
Ich könnte sagen, weil ich ihn am Wochenende schon ausgesoffen habe. Das war auch wirklich
deswegen warst du so schwer zu erreichen.
Ja, es war ein bisschen mühsam, aber eine kleine Party, aber war schön. Aber so besonders ist ein Allzeithoch beim MSCI World ja nun auch nicht. Seit Beginn der Indexhistorie, Anfang 1972, ist das jetzt das 833. Allzeithoch. Heißt also, im Durchschnitt gibt es 16 Allzeithochs pro Jahr, quasi alle 22 Tage. Wobei solche Durchschnitte natürlich völliger Quatsch sind, denn die Spannweite ist ja immens. 2021 gab es 78 neue Kursrekorde, 1983 immerhin 71, aber in den Jahren 2001 bis 2013 oder 1974 bis 1980 gab es eben kein einziges neues Allzeithoch, denn da waren die Kurse mehrere Jahre unter Wasser.
Das heißt, man sollte, wenn man solche Wegmarken hat, erstmal sagen so, oh Gott, jetzt keine Angst haben nach dem Motto so, ist das jetzt der Peak, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen Kasse machen und verkaufen. Das heißt, nur diejenigen, die vielleicht sagen, sie wollten eh verkaufen, die könnten das mal dann zum Anlass nehmen, so ein bisschen zu entnehmen.
Ja, wenn also die Entnahmephase dann irgendwie anfängt.
Ein schöner Begriff, Entnahmephase.
Ja, das würde das Entsparen.
Ne? Das klingt auch fast wie so beim Doktor, ne? Sie kommen jetzt so langsam in die Entnahmephase.
Da möchte ich aber nicht wissen, was da so entnommen wird, ja, aber ich meine immer Entsparen, weil es wird ja immer sehr viel über das Sparen geredet und ja. Das findet ja auch die Bankenwelt immer ganz toll, zu motivieren zum Sparen, weil da kommt ja dann Geld in die Fonds rein und in die Depots, aber es gibt halt auch diese spiegelbildliche Geschichte des Entsparen und darüber wird leider ein bisschen zu wenig gesprochen, könnten wir auch mal ändern, aber grundsätzlich ist klar, keine Angst vor neuen Allzeithochs, denn was kommt nach einem Allzeithoch?
Das Allzeithoch.
Richtig, nur eben früher oder später. Es kann zack, 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 relativ schnell gehen. Es kann halt auch wirklich diese Löcher geben. Und
wer langfristig spart, dem kann das beim Vermögensaufbau egal sein. Ne? Der sagt einfach, er muss weiter sparen. Und natürlich auch in einem Allzeithoch muss ein Sparplan weiterlaufen und nicht sagen, ich setze das jetzt mal irgendwie einen Monat oder zwei Monate aus, weil wir haben ja ein Allzeithoch.
Genau, einfach weitermachen. Und am Ende über 20, 30 Jahre ist Börse dann eben eine Ansammlung von Allzeithochs. Für die Psychologie ist das vielleicht ganz schön, dass so ein Sparplan, der Anfang Juli 2020 während der Corona-Pandemie gestartet wurde, jetzt ganz nett im Plus liegt. Ne? Also man hat ja jetzt seitdem 42 Monate eingezahlt. Wer 100 Euro im Monat, also 4.200 Euro insgesamt gespart hat, der hat jetzt ein Depot von 4.860 Euro ungefähr, mal gemessen an dem iShares MSCI World. Das ist ein interner Zinsfuß von 8,8% PA, also voller Durchschnitt. Nur rein rational wäre es natürlich für den Vermögensaufbau günstiger, wenn die Kurse länger ein bisschen niedriger geblieben wären, sodass man besser, günstiger hätte einsammeln können. Aber das ist halt jetzt so ein psychologisches Thema. Man guckt rein und sieht, naja, ich habe das 3 Jahre gemacht, das war jetzt eine bewegte Zeit, trotzdem ist es mehr, als ich eingezahlt habe. Gutes Gefühl, ich mache weiter.
Über bewegte Zeit ist ja noch eine Untertreibung. Du hast es ja hier auch einige Male festgehalten. Wenn man sich anschaut, was die Aktienmärkte in den vergangenen drei Jahren in Anführungszeichen durchmachen und verdauen mussten. Also man hat ja wirklich mehrere Jahrhundertereignisse, die Corona-Pandemie, ein Krieg in Europa. Ich finde es immer erstaunlich, wie robust und resilient sich dann doch viele zeigen und auch wieder erholen.
Ja, wir haben ja drüber gesprochen, da werden möglicherweise einige Risiken noch ausgeblendet, insbesondere die längerfristigen Konsequenzen der Zinswende für Staaten, Unternehmen, Verbraucher. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, jetzt da nicht die Bodenhaftung zu verlieren bei so einem Allzeithoch. Langfristig ist es einfach eine Durchgangsstation. Kurzfristig wissen wir es nicht, aber wir versuchen ja immer auch so ein bisschen die Gegenposition einzunehmen. Ich erinnere mich noch gut, in der letzten Podcast-Folge 2022 haben wir ein bisschen Optimismus gegen den allgemeinen Trend verbreitet. Und heute wollen wir halt auch mal darauf hinweisen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Bäume mal nicht in den Himmel wachsen, sondern wenn es auch vielleicht im nächsten Jahr nach dieser fulminanten Renaissance mal wieder ein bisschen gedämpfter weitergeht.
Es gibt ja trotzdem immer von diesen Allzeithochs so eine Sogwirkung. Du weißt ja irgendwie immer so eine Ostnähe. Die Ost ist ja immer so die große Frage, nicht? Also das ist ja schon so. Dann steigen noch viele drauf ein oder sagen, wir haben das Schlimmste überstanden. Also
es gilt ja auch für die einzelnen Aktien, die dahinter stehen, ja. Und da reflektiert ein Allzeithoch natürlich auch Stärke, gerade wenn das jetzt nicht so eine Kursspitze ist, sondern so langsam wurde das aufgebaut und es ist immer noch viel Geld am Rand und je weiter es nach oben geht, umso mehr wird dieses Geld dann auch mobilisiert. Und ansonsten, was den MSCI World angeht und die Big Tech-Dominanz, da haben wir ja eigentlich vor 3 Wochen alles gesagt. Wer sich mit diesen 19% in den Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, wer sich damit unwohl fühlt, der mischt halt was bei, um den Effekt abzumildern, sich breiter aufzustellen. Europa, Asien, Emerging Markets, Small Caps oder Value-Titel oder man kann halt auch alles so lassen, wie es ist. Denn wenn die Magnificent Seven mal eine Pause einlegen, dann bleiben ja noch 1504 andere Aktien im MSCI World, die dann quasi den Antrieb übernehmen können.
Das kleine Klingeln bitte ich zu entschuldigen. Es war ein Kalendereintrag hier auf meinem Laptop. Ich hatte ihn eigentlich ausgestellt. Man muss ja sagen, er lebt ja leider nicht mehr. Er ist gestorben, Charlie Munger. Du hattest gesagt, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Er hat zusammen mit Warren Buffett Berkshire Hathaway aufgebaut. Und Buffett hat gesagt, ohne seine Inspiration und Weisheit hätten wir das nie so weit geschafft. Und wir haben jetzt mal so ein paar Erkenntnisse und Zitate rausgesucht. Schön finde ich unter anderem, er hat mal gesagt, irgendwie genau wie Warren Buffett, hatte ich das tief verwurzelte Bedürfnis, reich zu werden. Nicht, weil ich gerne Ferraris haben wollte. Ich wollte die Unabhängigkeit, die Freiheit ist, was ich so sehr wollte. Das erst mal so ein bisschen getragen am Anfang. Und dann Charlie, wenn die sich gestritten haben, die beiden, Warren Buffett und Charlie Munger, hat Warren Buffett mal erzählt, immer wenn wir nicht übereinstimmten, beendet Charlie die Konversation mit den Worten, Warren, denk darüber nach, dann wirst du mir zustimmen, denn du bist intelligent und ich habe recht. Das finde ich auch ein sehr cooles Zitat.
Ist ein schöner Satz, der natürlich irgendwie auch passt, denn Munger war tatsächlich der zweite wichtige Lehrmeister von Warren Buffett. Der erste war natürlich ganz klar Graham. Da hat Buffett das Value Investing gelernt, also dieses Cigar-Butt-Investing, also man sammelt wirklich diese Zigarettenstummel auf, ganz günstig bewertete Aktien, kauft den Dollar für 50 Cent, wo es wirklich diese klassische Value These geht, der Gewinn liegt im Einkauf. Und Munger ist dann doch derjenige, der den Fokus von Buffett sukzessive verändert hat, nämlich stärker Richtung Quality Investing, was Buffett und ja auch Munger dann mal so in das schöne Wort gekleidet haben, buying a wonderful company at a fair price. Ja, also ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis ist besser als ein, irgendwie mittelmäßiges Unternehmen zum Superpreis. Und ohne dieses Credo hätte Buffett sicherlich viele Investments so nicht gemacht. Beispielsweise auch Coca-Cola. Die waren natürlich damals kleiner und sie waren damals günstiger, aber eigentlich nicht das klassische Beuteschema von Buffett gewesen.
Über das Thema Intelligenz, was ich eben zitiert habe, da hat er auch einiges gesagt und ich finde, fand ein Zitat toll, dass er gesagt hat, viele Menschen mit einem hohen IQ sind eigentlich schlechte Investoren, weil sie ein schlechtes Temperament haben. Und er sagt, ein gewisses Temperament ist wichtiger als der Verstand. Man muss die rohen, irrationalen Emotionen unter Kontrolle halten. Man braucht Geduld und Disziplin und die Fähigkeit, Verluste und Rückschläge zu verkraften oder auch anders gesagt, man muss in der Lage sein, sich vom extremen Erfolg nicht verrückt machen zu lassen. Das ist auch etwas, was du immer wieder betonst, nicht? Also diese Emotionen, das Durchhalten, kurzfristige, hektische Entscheidungen sind schlecht und das hat er auch mal wieder betont.
Ja, ich meine, ich habe jetzt ja von solchen Leuten gelernt und das ist ja auch eine Rieseninspiration. Mir persönlich ist Buffett immer näher gewesen als Munger, rein gedanklich, auch weil Buffett die längeren, die schöneren Anekdoten erzählt, ja. Munger hat ja bisweilen dann auch gesagt, I have nothing to add. Er ist so ein Meister der Kürze. Ich mag dieses Ausladende von Buffett lieber. Aber genau das ist ja dann diese Quintessenz, die er auch in ganz, ganz vielen Sätzchen verwurstet hat, nämlich sich Zeit nehmen und den Werten auch Zeit zu geben, wirklich zu wachsen. Buffett hat das dann ja auch mal schön formuliert, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht.
Und vielleicht hast du noch etwas da am Rande gesagt. Charlie Munger hat mir 2014 in einem Interview mit dem Wall Street Journal gesagt, und das ist auch eine wichtige Tugend, neben der Geduld, oder die Geduld nochmal betont, es ist das Warten, das einem als Investor hilft. Und viele Leute können es einfach nicht ertragen, abzuwarten. Warren Buffett sagte, er dann könne dagegen ohne Probleme auf seinen Händen sitzen und nichts tun, bis die richtige Zeit gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Ungeduld, die man oft hat, die einen zu falschen Entscheidungen drängt. Oder man muss sagen, man muss jetzt das schnell noch erledigen. Das ist, glaube ich, auch eine Tugend, die man wirklich nochmal von dem Erbe von Charlie Munger mitnehmen sollte.
Ja, und da können, glaube ich, beide Arten von Investoren etwas lernen, sowohl die Aktiven als auch die Passiven. Die Passiven müssen einfach den Faktor Zeit für sich arbeiten lassen. Ja? Time in the market ist eben am Ende wichtiger als timing the market. Und die Aktiven müssen sich halt fragen lassen, wollen Sie wirklich eine Aktie zu jedem Preis? Wollen Sie das unbedingt haben? Oder können Sie nicht warten, bis eine Aktie dorthin geht, wo Sie eigentlich diesen Preis ganz gerne hätten? Da sind wir dann mitten in der Bewertungsdiskussion.
Eine Sache, die gar nicht so oft erwähnt wird, ist, dass Charlie Munger immer das lebenslange Lernen auch betont hat. Also er hat sehr viel gelesen. Er hat gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich keinen klugen Menschen getroffen, der nicht ständig gelesen haben, keine Null. Also man muss viel lesen, sich neues Wissen aneignen. Und da hat er gesagt, wenn einem irgendwann Erfolg zu Kopf steigt, dann macht man eigentlich die größten Fehler. Menschen müssen Lernmaschinen sein, sie müssen fleißig sein und so geht man jeden Abend ein bisschen klüger ins Bett. Das klingt erstmal wie eine Binse, aber ich glaube, dass auch diese Menschen mit Weisheiten, die wir oft sagen, oh Gott, was haben sie jetzt gesagt, dass er sagt, ich lerne selbst dazu und ich versuche auch immer Neues zu lernen. Das ist auch eine wichtige Komponente, wenn man unter anderem, wenn man Aktien und insgesamt die Märkte verstehen will.
Ja, und das mag sich alles wie eine Binse anhören, ist aber dann eigentlich für viele, gerade in so medial aufgeladenen Zeiten, schwierig umzusetzen, wirklich sich dann rauszunehmen und jetzt mal irgendwas Allgemeines zu lesen, was einen insgesamt weiterbringt, ein bisschen das Ganze sehen, was wir in jedem Podcast am Anfang versuchen und nicht sich so von den News des Tages erschlagen zu lassen. So ganz einfach ist es nicht, auch wenn das dann aus dem Munde dieser alten Herren so banal klingt.
Also, man kann von diesen Weisheiten noch viel mitnehmen. Also, er ist gestorben, es ist sehr schade, aber hat auch ein biblisches Alter erreicht. Wir schließen jetzt mit einem Zitat von ihm und kommen zur letzten Rubrik. Er hat nämlich mal gesagt, wir haben drei Körbe für Investitionen. Ja, nein und schwer zu verstehen. Und ich bin jetzt gespannt, worauf die nächste Rubrik einzahlt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Hidden Champions.
Es gibt ja Dividendenaristokraten, die wir hier oft im Podcast erwähnt haben und auch immer wieder gerne analysieren. Zum Beispiel Johnson & Johnson, Coca-Cola, du hast es gerade gesagt, PepsiCo, McDonald's, Nestle, Novartis, Roche, Novo Nordisk und alles Dividendenaristokraten. Und die haben auch gezeigt, sie können sich anpassen, sie sind resilient, sie können auch über verschiedene Krisen hinweg Dividende oder Mehrwert für ihre Aktionäre generieren und auch ausschütten.
Genau, so. Das sind ja Riesenzahlen. Also Dividendenaristokrat heißt seit 25 Jahren mindestens jedes Jahr die Dividende erhöht.
Und manche gibt es auch, die machen seit über 50 Jahren, nicht?
Genau, und das kannst du natürlich auch mal irgendwie so 2, 3, 4 Jahre in einer schwierigen Phase aus den Reserven dann machen. Aber das kannst du nicht 25 Jahre entsprechend durchhalten. Ne? Entweder ist dann wirklich das Geschäft mitgewachsen und du hast dann wieder ein neues Niveau erreicht oder es klappt dann irgendwann runter, so wie beispielsweise bei AT&T. Aber da sind schon sehr, sehr beeindruckende Track Records da. Und zwar eben nicht nur bei diesen bekannten Unternehmen, sondern es gibt eben auch so einige, die ein bisschen unbekannter sind. Auch jetzt keine Small Caps, sondern wir reden hier über ein Unternehmen RPM International.
Und was die machen, das klingt so ein bisschen eigentlich fast wie so ein deutscher Hidden Champion eigentlich. Also besondere Anwendung, also Hersteller von Baustoffen, aber eben nicht klassisch Zement oder Holz, sondern Isolierungen, Dichtmasse, Korrosionsschutz, Bodenbelagsysteme. Das klingt eigentlich eher so ja irgendwo im Schwarzwald.
Also wir können das jetzt mal mit den Körben schon mal von Charlie Munger aufgreifen. Da sehen wir also, das ist jetzt nicht in dem Korb zu schwer zu verstehen, sondern es ist eine einfache Geschäftstätigkeit, wo halt auch wirklich gefällt, RPM allokiert Anwendungen, die irgendwie speziell sind. Und da ist in der Regel etwas mehr zu holen, als wenn man jetzt einfach nur Zement macht, als wenn es nur ein Commodity ist. Man ist nicht so schnell austauschbar. Auch RPM ist eben einer von diesen Dividendenaristokraten. Seit 50 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht, also länger als wir beide auf der Welt sind, muss man sich mal vorstellen, das auch erwirtschaftet, ist jetzt mit einer Rendite von 1,65% aktuell natürlich nicht das, was der Dividendenjäger will, aber da ist einfach die kontinuierlich steigende Dividende ein Ausweis der Resilienz dieses Unternehmens.
Vielleicht mal ein paar kurze Daten. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet vom Großvater des heutigen CEO.
Ja, also wieder eine schöne Familienwachstumsstory.
Genau, bloß hier wären die nicht unbedingt an der Börse. Es gab viele Übernahmen, alleine in den vergangenen 30 Jahren 175 Stück. Also so ein Serial Acquirer, müssen sie offenbar auch erfolgreich gemacht haben, in einem sehr fragmentierten Markt. Und sie machen 7,5 Milliarden Dollar Umsatz, 70% in den USA, der Rest ist breit gestreut und die Bewertung liegt so bei rund 13 Milliarden Dollar.
Ja, und der Umsatz ist seit 2011 wirklich auch jedes Jahr gewachsen. Davor war es ein leichter Wackler im Nachgang zur Finanzkrise. Die Rohmarge allerdings, die ist mit 36% heute geringer als vor 10 Jahren. Da waren sie bei über 40%, was allerdings an einem veränderten Produktmix liegt. Bei der EBITDA-Marge und beim Nettoergebnis hat man das wieder ausgeglichen. Aber gleichwohl, Profitabilität bei RPM ist ein Thema. Es gibt aktuell wieder ein Programm zur Effizienzsteigerung, was planmäßig läuft, aber das ist auch bis 2025 angelegt. Also da kommt noch was, was natürlich dann auch für Fantasie sorgt, wenn es denen wieder gelingt, mit dem Produktmix jetzt ihre Rohmarge auf das alte Niveau zu heben.
Und die Aktie hat sich über 10 Jahre verzweieinhalbfacht, von $40 auf derzeit $105. Allerdings hängt der Kurs seit 2020 in so einem Seitwärtskorridor zwischen $80 und $105 fest. Und das Ganze bei einer Bewertung, die gemessen an der Qualität des Unternehmens fair ist. Für das Mai-Ende Fiskaljahr werden so knapp $5 Gewinn je Aktie angepeilt bei hoher Cost-Conversion und akzeptabler Nettoverschuldung. Ja, wie schaust du nun auf diese Aktie?
Es ist keine Aktie, die man sofort kaufen muss, aber es ist eine Aktie für Charlie Munger. Eben nicht nur, weil es so wonderful company ist, nicht nur von der Story, sondern auch einfach, wie es sukzessive aufgebaut wurde mit diesen Serial Acquiring, also das Übernahmen wirklich in diesem kleinen heterogenen Bereich, das ist wirklich funktioniert, so ähnlich wie bei einer Brenntag. Und Charlie Munger verdanken wir ja auch den schönen Satz, Gelegenheiten bieten sich dem vorbereiteten Geist. Und das heißt, man muss sich Dinge auch mal auf die Watchlist setzen für den Fall, dass es mal an der Börse rumpelt. Da sagen viele, ja, also ich würde ja gerne mehr Aktien kaufen, aber es muss einfach mal runtergehen. So, dann geht's runter, 20%. Und wenn man dann erst anfängt und sagt, jetzt muss ich mal überlegen, was kaufe ich denn jetzt in diesen schlechten Zeiten? Das ist zu spät. Dann muss man wissen, okay, das sind die Werte, auf die ich gucke. Und für jemanden, der sagt, ich möchte mal was in einer tendenziell zyklischen Branche haben, einem Unternehmen, das über Generationen wirklich bewiesen hat, sie schaffen es, die zyklischen Schwankungen in ihren Geschäften auszugleichen durch Produktqualität, durch Innovation, auch durch Übernahmen, ist das was auf die Watchlist gehört. Ist sicherlich so systemisch irgendwie so ein bisschen zwischen Constellation Software, da hängt es dann ganz hoch, weil das sind ja die Serial Acquirer schlechthin, die haben ja auch ganz kleine Buden in ihren Verbund integriert. Und Brenntag hier in Deutschland.
Das erinnert mich auch daran, das ist ja auch eine sehr zersplitterte Branche, genau. Wo es immer wieder war. Das hast du auch mal so schön aufgezeichnet, wie viele Übernahmen es in diesem Bereich des Chemiehandels gibt, nicht?
Ja, aber es sind natürlich ganz andere Märkte. Ne? Also Softwaremarkt, da reden wir halt über ganz andere Margen. Bei Brenntag reden wir natürlich über mehr Commodities, weniger Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, die RPM.
Aber gibt es einen Vergleich? Also gibt es ein Unternehmen, mit dem du RPM vergleichen würdest?
Ja, also mir würde eins einfallen aus Deutschland, das kennt auch keiner, ja, Uzin Uz, vor über 20 Jahren an die...
Ich denke, dass da ein Komiker hintersteht oder so ein Comedian.
Das ist so der Mercedes bis Rolls-Royce unter den Bodenklebern, also Handwerker schwören auf die Uzin-Kleber. Auch ein Familienunternehmen, übrigens mit höherer Rohmarge, 52% Rohmarge und übrigens auch deutlich günstiger Bewertung. Das ist also Bodenkleber ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was RPM macht, aber durch Familienunternehmen, Marge und sowas, das passt. Nur, ich will da gleich einen Warnhinweis dazu machen, wer sich dafür interessiert, unbedingt dann angucken, eigenes Research machen und berücksichtigen, wir haben es hier mit einem wirklich kleinen Unternehmen zu tun. Uzin, zwar 500 Millionen Euro Umsatz, aber 230 Millionen Euro Market Cap. Nur das meiste liegt bei der Familie. Also immer streng limitieren und ganz vorsichtig rangehen und erstmal das Research machen.
Und wie gehst du denn davor? Jetzt ist so RPM auf deinem Radar aufgetaucht durch diesen Barron's-Artikel. Du hast dir jetzt die Zahlen mal angeguckt. Was ist für dich so als Investor dann der Next Step? Guckst du dir jetzt so eine Zeit lang an?
Ja. Also ich hab die jetzt in meine Software Watchlist reingenommen. Dann sehe ich ja auch die Nachrichten. Und ich kann jetzt sagen, ich nutze ja die Software von Stocks3. Also ich habe kein Agreement mit denen, kann ich einfach so sagen. Wir haben gerade auch einen Award gewonnen für ihre neue App. Und da habe ich meine Watchlist und dann sehe ich ja auch die News und schau einfach mal.
Also eigentlich ein sehr spannendes Vorgehen, um eine Aktie herumschleichen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute und für diese Woche. Und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Und wir gehen ja mit wirklich Geschwindigkeit auf Weihnachten hinzu. Und da werden wir natürlich nochmal auch ein Jahresend-Special machen. Bis dahin kommen Sie gut durch diesen Winter und übers Eis und wo immer Sie auch sind, durch den Schnee. Bis nächste Woche.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.